Willkommen zu einer weiteren Episode vom Engineering Chaos Podcast. Heute mit einer Ask Me Anything Session. Die Fragen kommen von euch, die Antworten kommen von uns. Ein Mix zwischen Technologie, der eigenen Jobmotivation und Side-Projects. Es geht um Linter, Formatter und ob wir JavaScript eigentlich hassen oder lieben. Um ständiges Jobhopping, um das Bedürfnis, mal raus aus der Tech-Bubble zu kommen und etwas komplett anderes zu tun, was uns am wichtigsten im neuen Job ist, Gehalt, Produkt oder Technologie und welche Side-Projects wir bereuen, diese nicht weiterentwickelt zu haben. Ab geht's, viel Spaß!
Weißt du, was mich wirklich interessieren würde?
Eine Frage, die sehr oft...
Du fangst zu wen Politiker schon an? Ganz allgemein, eine Frage, die man...
Nee, ich habe keine Ahnung, was dich interessieren würde, Wolfgang. Erzähl es mir bitte, was dich interessiert. Diese Frage stelle ich mir auch auf das, was dich interessiert.
Wie viele HörerInnen wir verloren haben durch diese Werbung zu unserer Ask Me Anything, diese aggressive KI-Voice, die du super toll gefunden hast. Du bist ja fast steil gegangen mit dieser Stimme. Ich habe sie auch sehr anstrengend gefunden, sehr aggressiv. Aber ich hoffe mal, dass wir keine HörerInnen verloren haben dadurch. Aber würde mich durchaus interessieren. Aber es hat gewirkt. Wir haben auf jeden Fall Fragen bekommen.
Ich kann mich nicht mehr an die Werbung erinnern. Kannst du die nochmal hier einspielen, bitte?
Du hast Fragen an Andy oder Wolfi? Dann ist jetzt deine Chance. Der Engineering Kiosk macht eine Ask Me Anything Folge. Egal ob ernste oder sinnbefreite Fragen, nichts ist tabu. Oder sagen wir besser, fast nichts. Ob Rosinen in den Kaiserschmarrn gehören, ist und bleibt ein Tabuthema. Jetzt Frage einsenden auf engineeringkiosk.dev/AMA. AMA, wie Ask Me Anything. Mitmachen, lachen, lernen. Andi und Wolfi freuen sich. Mehr oder weniger.
Wir haben die jetzt gerade ja noch einmal alle gehört. Bisschen aggressiv, ja, aber auch motivierend. Ja. Also mich hätte die ganze Sache sofort motiviert. AMA. Ask Me Anything.
Und weißt du, das schön, weißt du, wie schwierig das war, das so hinzubekommen, dass sie AMA sagt? Es ist, und jedes Mal, wenn du auf Generate drückst, bekommst du eine andere Aussprache. Das ist gar nicht so leicht, das hinzubekommen, dass es korrekt ausgesprochen.
Ja, ich glaube, KI-Modelle haben auch Probleme, ich glaube, mit großen Zahlen. Also da gibt es ja immer noch hier und da ein paar Hürden. Aber wie gesagt, vor 6 Monaten hatten Bildgenerierungsmodelle ja auch noch 6 Finger, haben die ja auch hingekriegt. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass in 6 Monaten werden die das auch hinbekommen. Aber seit Ende Mai sammeln wir ein paar Fragen und irgendwann müssen wir die jetzt auch mal beantworten.
Für mich stellt sich ja auch die Frage, haben wir nur 30 bekommen, weil sie so aggressiv war, oder haben wir sogar 30 Fragen bekommen, weil sie so cool war, diese Stimme?
Ja, da weiß ich jetzt, ich habe ja keinen Referenzwert zu anderen Podcasts, wie viel Ask Me Anything Fragen die so bekommen. Deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob 30 viel oder wenig ist.
Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, sind sehr coole Fragen auch dabei gewesen und darum wollen wir heute auch mal ein paar von denen beantworten. Vielleicht gleich vorab, weil wir ja sonst immer am Ende der Episode sagen, ihr könnt in die Shownotes runtergehen, in jeder App, die ihr so verwendet, um Podcasts zu hören, und eine Thumbs Up, Thumbs Down klicken in unserem Voting-System, damit wir da Feedback bekommen. Wir sagen das normal immer am Ende der Folge, aber üblicherweise sind natürlich am Ende der Folge nur mehr die dabei, die es wirklich cool gefunden haben. Darum jetzt mal die Info. Wenn ihr das cool findet oder nicht cool, könnt ihr gerne da draufklicken. Und wenn ihr dann irgendwann sagt, uninteressante Folge, bitte klickt davor einmal noch den Thumbs Down, einfach damit wir das Feedback auch bekommen, weil das ja auch eine komplett neue Art von Folge ist, die wir heute machen und so allgemeine Fragen beantworten, die euch scheinbar interessieren und hoffentlich natürlich auch mehr.
Also am besten ist natürlich immer, wenn ihr einen Kommentar auf der Plattform eurer Wahl da lässt, dann wissen wir nämlich auch, warum ihr die Folge gut oder schlecht fandet.
Das kann man jetzt bei uns übrigens auch beim Voting. Ich habe endlich den Bug gefixt, wenn man keine E-Mail-Adresse eingibt, dass man eine Fehlermeldung bekommt oder eine JSON-Antwort. Habe ich gestern gefixt, kann man also jetzt auch da einen Kommentar eingeben. Dann braucht ihr nicht unbedingt auf Spotify oder so einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr das nicht wollt. Und wir fordern ja auch gerne andere Systeme und nicht immer nur die großen. Insofern gerne da auch ein Feedback zurücklassen.
Ich finde es nämlich immer schwierig, immer wenn der rote Balken so nach oben geht, ganz viele Leute finden diese Folge ja nicht thumbs up würdig. Das heißt für mich, ist die jetzt schlecht? Ist die jetzt nicht gut? Trifft das jetzt nicht deren Geschmack? Also ich kann mit dieser Zahl dann relativ wenig anfangen, denn ich sehe ja nur einen roten Balken, ganz viele thumbs down. Aber ich weiß ja jetzt nicht, was ich jetzt besser machen soll. Das ist ja das Problem. Vielleicht war die Audioqualität auch einfach nur sehr bescheiden, dass man sich das einfach nicht anhören konnte. Man weiß es nicht. Deswegen am besten mal einen Kommentar da lassen, dann wissen wir auch, was besser zu machen ist. Aber lass uns mal zu dem Grund kommen, weswegen die Leute hier eigentlich eingeschaltet haben, Wolfgang.
Genau. Starten wir mal mit ein paar Fragen, die wir bekommen haben. Und ich habe mir wirklich bemüht, keine KI oder AI-Frage am Anfang zu wählen, weil das ist ja irgendwie das Hot Topic. Wir haben auch gar nicht so viele dazu bekommen. Also nehmen wir mal eine ganz spezifische Frage, die ganz leicht hoffentlich zu beantworten ist. Was haltet ihr von Linter und Formatern? Hilfe oder Zwang? Finde ich eigentlich eine super Frage, weil der Andi ist immer der, der mir dann die ganzen Linter einfach so mit klassischen GitHub Standard Actions reinwirft und dann fehlen immer alle meine Commits und Pushes.
Also hier gibt's nur die einzig wahre Antwort. Die sind ein Segen. Ich weiß gar nicht, wie wir früher ohne arbeiten konnten. Meines Wissens nach oder meiner Erkenntnis nach, und bitte korrigiert mich da, falls ich da falsch liege, die Sprache Go hat das mal wirklich, ich sag mal, salonfähig gemacht mit GoFMT. Ja, die Jungs und Mädels von Go, die haben einfach gesagt, es gibt einen Go-Standard, ja, einen Formatter und der folgt den Coding-Guidelines hier. Und wenn du einfach GoFMT machst, dann läuft die ganze Sache einfach durch. Da gibt es dann jetzt keine Diskussion mehr über, ah, oh, dieser Coding-Style-Guide ist so oder so. Und jetzt das Beste. In den ganzen Code-Reviews hast du nicht mehr diese Nitpicker, diese Klammer gehört in die nächste Zeile. Ja, das machst du einfach, wenn du speicherst in deiner IDE oder wir haben das auch in unseren Projekten hier beim Engineering-Kiosk. Wir haben, ich glaube, jede Woche einen GitHub-Action-Job laufen, der sich den ganzen Source-Code einmal pullt, einmal formattet und einmal wieder nach oben pusht. Weil im Endeffekt, das ist nichts, wo ich Energie drauf anwenden sollte, sondern dafür gibt es Maschinen. Also Hilfe oder Zwang, es ist eine Hilfe und es sollte Zwang sein. Ja?
Moment, bevor du weiterspulst. Kaffee ist ein Getränk. Kaffee hingegen ist eine Lebenseinstellung. Das predige ich ja immer wieder und das Ganze geht übrigens auf die Wiener bzw. österreichische Kaffeehauskultur zurück. In richtigen Kaffeehäusern kann man noch sitzen bleiben, lesen, reden, nachdenken und hat eben keine Stoppuhr im Hintergrund mitlaufen. Kaffee ist da eben noch Kultur und Haltung und nicht nur Koffein. Kaffee ist ein Rahmen, in dem Ideen reifen und Gespräche Tiefe bekommen und genau darum wollen wir uns mal bedanken für den ganzen Kaffee, den ihr uns so gespendet habt. Besonders bei den 5 letzten Spendern, Tim, Dominik, Daniel, Lukas und Ricardo. Und nur so ist es eigentlich möglich, dass der Andi am Abend noch fit genug ist und ich in der Früh die nötige Energie auf die Straße bringe, um so eine Episode aufnehmen zu können. Also vielen Dank dafür und für alle anderen natürlich, es gibt alle Infos unter engineeringkiosk.dev/kaffee. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der Episode. Jetzt hast du bei Go einen Formatter und scheinbar war da wieder irgendein Diktator am Werk, der einfach entschieden hat, das ist der Standard, der zu verwenden ist. Jetzt alle sinnvollen Sprachen sind da ja ein bisschen offener und erlauben da Flexibilität. Wie handhabst du es dort dann? Welchen Formatter verwendest du? Welche Guidelines? Welchen Code-Style? Wie wählst du das aus? Oder auch in deinem Team? Ist ja wahrscheinlich auch in deinen Teams vielleicht mal die Diskussion gewesen. Wobei in dem Infrastrukturbereich, da macht man ja sowas nicht, oder? Da macht man nur YAML, da gibt es sowieso nur einen Style.
Soviel ich weiß, hat Rust auch einen Rust-FMT und soviel ich weiß, haben die auch einen Opinionated Coding-Style-Guide. Und Achtung, ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass die meisten Frameworks und Sprachen einfach so populär geworden sind, weil sie opinionated sind, ja, siehe Ruby on Rails und Co. Ne? Aber nun gut, wenn du opinionated schlecht findest, dann belassen wir das bei dem.
Naja, du lenkst ab. Meine Frage war ja, wenn du da eben mehrere zur Auswahl hast, wie machst du das in einem Team?
Ich meine, hier und da, je nach, in einem Coding-Style-Guide, je nach Regel gibt es ja auch technische Gründe. Aber wenn es nur um Subjektivität geht, das eine sieht schöner aus als das andere, da sage ich, Jungs und Mädels, bitte einigt euch. Mich interessiert das jetzt hier nicht, weil im Endeffekt, ob die Klammer jetzt in derselben Zeile oder in der nächsten Zeile steht, das ändert ja nichts am Produkt, ja. Und im Endeffekt, wenn du dich mit dem Code identifizierst und wenn du da öfters dran arbeitest, dann gewöhnst du dich einfach an alles. Für mich ist nur wichtig, dass man sich auf eine Sache einigt und dass man die dann so schnellstmöglich automatisiert. JavaScript oder TypeScript ist dann, wer ist das, ESLint oder wie sie alle heißen. Von mir ist auch YAML. Formatter nutzt einfach die Default-Sachen. Ne? Kann ja, also ich verstehe nicht, warum es da so große Diskussionen zu gibt, warum Leute da so harte Energie reinstecken, ob es jetzt 2 oder 4 Whitespaces sind. Ja? Du lieferst
weil
ja
weil eben alle opinionated sind und die Opinions von den verschiedenen Leuten krachen dann gegeneinander. Also ich habe das auch einmal miterlebt, aber am Ende ist es dann ganz gut gelaufen über eine Guild und die Guild hat dann gemeinsam entschieden. Also ich bin mir nicht sicher, ob das schnell war, dieser Prozess, weil da sind wirklich viele, viele Personenstunden reingeflossen und ein harter Kampf gewesen. Aber das Gute am Ende war, es gab eine Entscheidung und ab diesem Zeitpunkt war das einfach gegessen. Und auch die Leute, die Onboarding gemacht haben, es war einfach dann fixiert und alle Teams in der gesamten Firma haben das gemacht, obwohl es auch die Diskussion war, müssen das alle Teams machen, kann ja nicht manche Teams anders machen und so weiter. Aber das war über eine Guild-Struktur, wo einfach dann aus allen Teams Leute eingebunden sind, hat es eigentlich erstaunlich gut funktioniert, aber es wurde sicher viel Zeit verbrannt. Auf der anderen Seite, glaube ich, es ist immer noch effizienter, als wenn du die Zeit nicht verbrennst und dann ständig die Diskussion hast. Das ist ja noch viel, viel schlimmer, oder die ganzen Probleme dann mit den Pull-Requests und so weiter. Also du musst wahrscheinlich irgendwann diese Zeit investieren, um die Entscheidung zu treffen.
Ja, ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage, ich investiere die Zeit nicht. Ich nutze einfach irgendwas Fertiges von irgendwelchen sehr intelligenten Leuten, die sich da schon jahrelang oder stundenlang Gedanken drüber gemacht haben und nutze das. Und
ja, das kannst du jetzt sagen, aber wenn du 200-300 EntwicklerInnen unter den Hut bringen musst, ist das schon schwieriger. Also du bist CTO und sagst einfach, so ist es. Kannst du natürlich machen, aber ich glaube, es ist kein guter Weg.
Ja, da ist die nächste Frage, ob die ganze Firma einen Staggered haben muss oder ob die Teams das nicht selbst
das
automatisieren können.
Das war auch eine große Diskussion, ja, damals.
Im Endeffekt, zurück zur Frage, was haltet ihr von Lintern und Formattern? Ja, ein Segen.
Aber was ist mit Lintern? Lintern ist ja auch nochmal so eine Sache. Stört dich das? Weil, keine Ahnung, ob es einen Code wirklich dann besser macht, aber...
Nein, ich hab Lintern in jedem Projekt drin mit als Pre-Merge-Requirement drin. In Go ist es dann jetzt hier Static-Lint und Go-Lint, ja, also so klassische Fehler, die abfangen, wie zum Beispiel neue Variablen, Deklarierung, Überschreibung und so weiter. Also das verhindert ja wirklich Bugs, ja. Und wenn du jetzt mit Lintern jetzt sagst, nicht nur Syntax-Linter, sondern wirklich Static-Linking, also Static-Analysis, was für mich auch dazugehört, dann rettet dir das den Popo über Production-Bugs. Und richtig dreckige Bugs. Also Pflicht, Punkt, aus, Ende. Die Tools sind fertig. Nutzen. Wer das nicht macht, der verbrennt Trillionen von Stunden und Kopfschmerzen wegen Production Bugs. Und die gibt's ja jetzt in jeder Sprache, solche kleinen dreckigen Bugs.
Was ist denn mit diesen ganzen Kommentaren, die dann irgendwelche Linter in manchen Zeilen abschalten und diese ganzen Dinge, weil Linter ja schon auch öfters Probleme machen diesbezüglich?
Ah ja, kann man nutzen. Zum Beispiel, es gibt auch einen Linter in... Bei Go zum Beispiel, der holt dir ziemlich viele Typos raus.
Sag mal, hast du auch noch irgendwelche anderen Beispiele aus Go?
Das ist halt die Sprache, die ich am meisten nutze, ne?
Ah ja, okay.
Oder TypeScript bei uns auf der Arbeitsoption noch mal ein bisschen. Aber wenn du Kommentare hast und du hast dann Tippfehler drin, dann kommt der Linter mit einem englischen Wörterbuch. Ja, dann hast du jetzt ein Wort aus einer Fachdomäne, was vielleicht jetzt nicht Englisch ist, sondern, weiß ich nicht, Deutsch, weil es halt so heißt, ja, Steuerfachrecht oder so, ja, wenn du so an der Steuersoftware arbeitest, dann schlägt der Linter halt an. Ja, dann musst du halt entweder das Wort zu der Liste hinzufügen oder, also dann musst du da halt auch noch Ausnahme machen, ja. Und wenn du wirklich weißt, was du tust, dann ist es ab und zu okay, den Linter auszuschalten. Es kann ja auch sein, dass der Linter auch einen Bug hat, muss man ja auch zugeben. Dann reportest du den Bug und dann sagst du, okay, wenn wir auf der nächsthöheren Version sind und der Bug gefixt ist, dann kannst du die Ausnahme wieder rausnehmen. Also ja, kann man machen. Wenn das jetzt aber nur zur Faulheit ist, dann bin ich dagegen. Dann sollte das auch im PR angemarkert werden. Kommt natürlich auf den Aufwand drauf an. Wenn das jetzt ein Architekturproblem ist und das wieder 3 Wochen Arbeit ist, dann würde ich sagen, okay, weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt dem Linter die 100%ige Approval geben muss. Aber du warst ja einer der, wie soll man sagen, der Leidtragenden von meiner Linter- und Formatter-Thematik. Oder hast es zumindest immer stillschweigend hingenommen. Und du hast dich gerade auch schon wieder beschwert, dass deine Pre-Commit-Hooks und was weiß ich nicht alles, deine Merge immer fehlschlagen, weil irgendein Linter meckert.
Ja, das ist es ja. Wenn man Pre-Commit-Hooks hätte, ging das ja eh ganz gut. Also was mich dabei stört, ist eigentlich nur, dass das Tooling teilweise ein bisschen schwierig ist, dass man zu spät erst merkt, dass es ein Problem gibt, weil, wie gesagt, das Pre-Commit-Hooks, bin kein großer Fan davon, muss man einrichten. Die IDEs sind dann teilweise unterschiedlich. Es ist zwar mittlerweile einfacher mit den ganzen Config-Files, Dot-Files, die dann vielleicht sogar IDE-übergreifend agieren, aber da hätte ich einfach noch gern mehr Automatisierung. Das wäre natürlich cool, dass es irgendwie automatisch gecheckt wird oder vielleicht die IDE auch sinnvoll übernimmt. Vielleicht bin ich da auch zu faul, das einzurichten. Kann natürlich auch gut sein, dass ich mich mehr damit beschäftigen müsste. Aber grundsätzlich finde ich schon gut, Linter und Formatter zu haben. Vor allem Formatter, also dass beim Save einfach das richtig formatiert wird. Das finde ich schon ein Segen. Und vor allem, wenn man so an die frühere Zeit denkt, wo du dann so PRs bekommen hast, wo einfach das komplette Format umgestellt war und die einfach nicht reviewbar waren, schwieriges Wort. Also das gibt's eigentlich kaum mehr und das ist schon gut. Wir hätten ja auch gerne erwähnt, wer diese Frage gestellt hat, aber diese Person wollte den Namen nicht an Google übersenden, ist im Namensfeld gestanden. Darum kommen wir jetzt zur nächsten Frage, die eigentlich sehr, sehr eng auch mit der ganzen verknüpft ist, weil der Andi hat ja jetzt Go schon 100.000 Mal erwähnt und eine Sprache, wo es irgendwie tausende Style Guides gibt, auch die Sprache selber ganz viele Styles hat und Einstellungsmöglichkeiten, ist Andis Lieblingssprache, JavaScript. Und der Matthias hat uns da eine Frage gestellt, wieso hasst Andi denn JavaScript?
Hasse ich denn JavaScript oder mag ich es nur nicht? Weil hassen ist so ein starkes Wort.
Hast du ja keine starke Meinung.
Eine starke Meinung heißt nicht, dass ich etwas hassen muss versus nicht mögen, aber...
Soll ich dir jetzt diese Slack-Messages raussuchen, wo du irgendwie der Rotz oder sonstige Sachen geschrieben hast oder diese, keine Ahnung, was du noch für Wörter verwendet hast?
Also erstens, da ging es um TypeScript, ja. Zweitens hatten wir ja da schon in Episode 200 drüber gesprochen, dass du TypeScript genommen hast und dann trotzdem nicht typensicher gearbeitet hast, weil deine Meinung war, das geht nicht. Und dann frage ich mich, warum nutzen wir TypeScript? Ja? Aber... Warum hasse ich JavaScript? Also pass auf, die Thematik ist wie folgt. Ich finde es sehr schade, dass JavaScript die einzige Sprache ist, die man clientseitig im Browser verwenden kann. Ich hätte da gerne mehr Konkurrenz und ich denke, dass mir da ziemlich viele Leute zustimmen würden, da vielleicht mal ein bisschen Innovation zu haben. TypeScript ist keine Konkurrenz, weil das wird wieder in JavaScript transpiliert. Deswegen zählt das nicht, meines Erachtens nach. Und komm mir nicht mit WebAssembly, dass man da irgendwie jede Sprache in WebAssembly machen kann, weil im Endeffekt ist es ja halt auch irgendwie, ne? So. Bei JavaScript ist es so. Ich habe ja auch sehr viel JavaScript programmiert im Browser und tue ich ja hier und da immer noch gezwungenermaßen wegen der Monopolstellung. Ich mag es halt einfach nicht auf Serverseite. Ich finde, eine Skriptsprache, die primär fürs Frontend definiert wurde und auch für den Browser designt wurde, hat im Backend nicht zu suchen, denn diese Dependency Hell, die sich da auftut, dass wir ganz viele kleine Pakete haben, ich frage mich immer, warum, weil das ursprüngliche Versprechen oder die ursprüngliche Idee, die fand ich ja nett, dass du Code zwischen Frontend und Backend sharen kannst. Und ich glaube, PayPal hat sich mal aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, ja, wir machen das. Kennst du noch eine andere Firma, die das wirklich tut?
Im kleineren Sektor gibt es sehr viel und mit dem ganzen Nuxt und Next.js und diese Frameworks, wo du so Client-Code und Server-Code bis zum gewissen Bereich in einem Projekt auch wirklich drin hast und das sauber dann gerendert wird auf der Serverseite schon und solche Sachen. Also gibt es durchaus mehr Bewegung. Wirklich in großen Projekten sind es dann meistens sowieso getrennte Repositories und wirklich komplett getrennte Systeme. Also das sehe ich auch gar nicht als großen Vorteil eigentlich mehr an. Oder habe es auch nie als großen Vorteil angesehen, weil es in der Realität eher selten der Fall ist. Also du machst jetzt so ein Backend for Frontend da vielleicht eher.
Ich finde die Idee Granate, aber sie hat sich halt einfach nicht bewährt.
Ich glaube, dass es konzeptionell auch gar nicht geht, dieses Checken. Klar, du könntest jetzt sagen, du hast irgendwelche Field-Checks oder so, die du sharest. Das könntest du noch machen über irgendwelche Libraries. Aber das ist so wenig Code, dass es sich eigentlich kaum rendiert, meiner Meinung nach.
Das würde ich nicht unterschreiben. Ich denke, man kann sehr viel Code sharen, wenn man jedoch eine gute Abstraktion hat. Weil du musst die ganze Sache vom DOM abstrahieren und kannst halt nichts HTML-Spezifisches haben und so weiter und so fort. Weil du hast ja keinen DOM im Backend eigentlich. Klar, jetzt kommen wir nicht mit, du kannst ja eine V8 einbauen. Ja, kannst du auch alles, ist schon richtig. Aber da führt die ganze Sache ja schon irgendwie ad absurdum. Ne? Also das hat sich nicht bewährt. Deswegen denke ich, hat es im Backend nichts wirklich zu suchen.
Aber es gibt ja keine Definition, dass du im Backend irgendwie nur eine Sprache verwenden darfst, wo du Code sharen kannst. Also das ist ja, das war eine Argumentation, dass das vielleicht cool wäre, aber du hast ja mittlerweile eine JavaScript-Welt, die sich weiterentwickelt hat, wo es neue Versionen gibt. ECMAScript hat sich wirklich stark verändert. Es kann gut oder schlecht sein, aber es hat sich stark verändert und die ganze Serverwelt ist ja da auch mit reingewachsen. Eine Sprache kann sich ja auch weiterentwickeln.
Also ich meine, JavaScript ist, da muss ich zugeben, einer der Sprachen, die sich am meisten und am schnellsten weiterentwickelt hat, das ist korrekt, aber auch erst seit die ganze Thematik auf der Serverseite kam. Ja? Also das bedeutet, da sieht man ja wieder, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja? Das bedeutet, weil auf der Serverseite mehr Konkurrenz da ist, wurde gesagt, okay, vielleicht sollten wir bei JavaScript einer Sprache langsam mal was tun.
Das heißt, du hast gerade dein eigenes Argument widerlegt.
Nein. Ich mag es trotzdem nicht im Backend, ja. Und weil ich denke, Frontend-Entwicklung und Backend-Entwicklung sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Du hast ein komplett anderes Skalierungsmodell. Du hast im Frontend hast du deine Ressourcenverteilung auf Millionen von Clients. Wenn du da Resource-Leaks hast, dann hast du einen Effekt nur auf einen einzelnen Browser, wo du im Backend in der Regel Millionen Clients auf einer Instanz hast, Ja, und da somit Bugs and Resource Leaks und allem drum und dran sich auf Millionen Requests verteilen. Also das Skalierungsmodell ist ein komplett anderes. Deswegen ist es das Programmiermodell was komplett anderes auf dem Backend. Und ich würde verstehen, wenn man JavaScript im Backend nutzt, wenn man diese Code-Sharing-Sache macht. Das finde ich ja, ist ein gutes Modell, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, hat sich aber in der Praxis in der Regel nicht bewährt. Und ich nehme gerne Ressourcen und Links und Case-Studies entgegen, wo dies wirklich mal genutzt wird. Weil da sage ich, okay, coole Sache.
Was, du willst jetzt große TypeScript-Projekte sehen?
Ja, wie gesagt,
TypeScript. Oder mit dem Sharing.
Also für mich ist TypeScript ja schon fast kein JavaScript mehr, weil es ist ja eine neue Sprache, die halt nur keinen eigenen Compiler und keine eigene Runtime hat, weil sie ja nach JavaScript transpiliert wird, ja. So, deswegen, hasse ich TypeScript? Nein. Mag ich JavaScript nicht? Ja. Aber TypeScript ist ja nicht JavaScript.
Okay, magst du TypeScript?
TypeScript finde ich deutlich besser, weil damit kann man endlich mal arbeiten, ja.
Politiker-Antwort, magst du TypeScript?
Schreibe ich's gerne? Nee. Mag ich mehr als JavaScript? Ja.
Ja, das eine ist mehr. Okay, also du magst es auch nicht, aber es ist besser als JavaScript. Da gehe ich ja voll mit dir mit, gar kein Thema. Also heutzutage, ich glaube, vor allem wenn man im Serverbereich ist, also ich hoffe nicht, dass es Leute noch gibt, die in einem neuen Projekt JavaScript einsetzen und nicht TypeScript in einem Serverprojekt. Also es wäre schade, finde ich.
Dann das Ökosystem mit den Dependencies, ja? Also ich habe keine Ahnung, woher diese Tendenz zu diesen Mikro-Packages kommt.
Ja, ist durchaus ein Problem, ja. Aber musst du ja auch nicht unbedingt verwenden. Klar, bist du abhängig, andere Pakete inkludieren dann wieder andere und du hast sehr viele Pakete, aber ja.
Du musst schon sehr zustimmen, es ist sehr, sehr schwer, da vorbeizukommen. Du musst enorm viel Aufwand reinstecken, um keinen Dependency-Tree mit einer vierstelligen Anzahl Dependencies zu haben oder hoch dreistellig. Du musst enorm viel echt aufpassen.
Aber ich persönlich finde es jetzt nicht schlimmer als in anderen Sprachen. Klar, du hast viel, viel mehr Dependencies, aber du hast eigentlich dieselben Probleme. Also ich hatte genauso bei anderen Sprachen genauso diese Dependency-Probleme und Update-Probleme und neue Versionen. Also es geht vielleicht noch eine Spur schneller bei JavaScript, aber dass ich Probleme mit dem Ganzen habe, mit dem Dependency-Management, kenne ich eigentlich aus jeder Sprache. Und die Upgrades sind einfach schwierig.
Die Upgrades schon, aber wie gesagt, die Häufigkeit macht es auf der einen Seite. Dann die zweite Thematik, Security-technisch Dependency-Reviews sind einfach bei JavaScript unmöglich. Machen wir uns mal nichts vor. In anderen Sprachen kannst du es vielleicht noch irgendwie hinkriegen, machen auch, glaube ich, die wenigsten Teams und es ist sehr viel Arbeit.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wir sprechen über Sachen, die eigentlich in der Realität ganz selten sowieso gemacht werden.
Ja, gut, das ist allerdings schon traurig, ne? Aber die einzig wahre Theorie oder die Theorie, da wo ich sagen würde, okay, da gehe ich halt mit, warum es diese Mikro-Packages gibt, kam mal aus dem Buch Working in Public. Da wurde gesagt, okay, JavaScript hat ganz viele kleine Pakete, um die Arbeit für die Maintainer managebar zu halten, weil eine große Codebase kann von einem Maintainer, von einem Open Source Maintainer nicht mehr maintained werden, weil die halt so groß ist. Deswegen ist JavaScript oder deswegen ist das JavaScript-Ökosystem dahin gegangen, ganz viele kleine Pakete zu machen. Und jetzt hast du, Wolfgang, jetzt hast du ein Paket is false. Das gibt's ja leider, glaube ich, oder is true. Ja? Da rede ich jetzt nicht drüber. Und das Paket ist so klein von der Codebase her, dass du das alleine maintainen kannst. Deswegen gibt es ganz viele kleine Pakete. Also diese Grundidee davon, ja, da gehe ich mit und macht ja auch irgendwie Sinn. Aber dann hast du natürlich diese komplette Dependency-Tree-Kette. Und ja, ich sag auch, weil es ganz viele Pakete gibt und weil die ganze Thematik dann so undurchsichtig ist, das ist natürlich ein Nährboden für Hacker und für Bösewichte, sich die ganze Thematik näher anzusehen und für Phishing-Attacken und all drum und dran, all das, was wir sehr viel sehen. Ja, also ich sag so, das eine befüttert halt dann das Security-Problem, aber das ist auch ein Grund, warum ich einfach, ja gut, hasse ich deswegen die Sprache JavaScript, ich hasse, wohin sich das Ökosystem entwickelt hat, aber ich der Einfachheit halber schmeiße ich das jetzt einfach alles in einen Topf. Deswegen, du willst opinionated, hier hast du opinionated.
Also wie gesagt, ich glaube, dass es ein kleineres Problem ist, als was man oft so denkt und erfahrungsgemäß ist es in anderen Sprachen auch so. Aber gehen wir mal weiter, bei mir im Hintergrund läuten schon die Glocken. Religiöses Thema ist sehr passend, beziehungsweise auch die Frage, ob man in Zukunft überhaupt noch so viele Pakete braucht oder ob das nicht sowieso von LLMs dann einfach programmiert wird, vor allem diese kleinen Pakete, dass man die gar nicht mehr einbindet, sondern programmieren lässt, was ja auch so die Go-Herangehensweise ist. Ich kopiere mir irgendwo einen Code, anstatt dann eine Library hereinzuholen. Aber die Frage, die konkrete, AI und KI muss natürlich doch irgendwo drin sein, und zwar von DiffiW. Wie behält man die Ruhe bei den ganzen Neuigkeiten um LLMs und AI und verliert trotzdem nicht den Anschluss? Jetzt haben wir da komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Drum, Andi, jetzt bin ich mal gespannt, wie verlierst du nicht den Anschluss? Du bist ja mittlerweile sogar zum LLM-User geworden, obwohl du dich lang geweigert hast.
Die einzig wahre Antwort, konstante Ignoranz. Ich höre gerade einen Podcast von Hotel Matze. Er hat einen Gast eingeladen, Gregor Schmalzried, mit der Frage, wie nutzen wir KI richtig? Gregor ist ein Tech-Journalist, unter anderem von dem KI-Podcast von der ARD oder ähnliches. Und sogar er, der sich beruflich damit beschäftigt, sagt, er kriegt nicht alles mit.
Ja, aber das ist ja keine Ignoranz. Das ist, man bekommt nicht alles mit. Aber das ist nicht, dass ich alles ignoriere.
Nein. Die Frage ist, und verliert trotzdem nicht den Anschluss. Das bedeutet, TiffiW setzt da Anforderungen an sich selbst, die in der Regel nicht erfüllt werden können, wenn im Vergleich, wie jetzt gerade von Gregor Schmalzried gesagt, Leute, die sich beruflich als Tech-Journalist mit KI beschäftigen, sogar sagen, ich verpasse auch Dinge. Dann frage ich mich, wie kann TiffiW nicht den Anschluss verlieren? AKA, den Anschluss verlieren in einem Umfeld, was sich so schnell nach vorne entwickelt, ist der Normalzustand. Jetzt kannst du noch mehrere Möglichkeiten. Du kannst dich irgendwie in den Burnout treiben, alles lesen, konsumieren zu dem Thema, aber dann testest du es nicht aus und lernst auch nicht damit umzugehen. Oder du akzeptierst, dass du einfach gut genug informiert bist und einfach nicht alles mitnehmen kannst. Also wie behält man die Ruhe bei den ganzen Neuigkeiten und wie verliert man trotzdem nicht den Anschluss? Also meine Vorgehensweise ist, ich höre zum Beispiel sehr oft die AI-News von der Programmierbar. Das ist auch ein deutscher Tech-Podcast, verlinken wir auch in den Shownotes. Zugegeben, die AI-News, ich bin ehrlich, sind ein bisschen langweilig geworden, weil irgendwie alle zwei Wochen heißt es da, neues Modell 4711 mit 10 Trillionen Token Windows, und dann in zwei Wochen, neues Modell 4811 mit 5 Trillionen Token Windows. Also, ne, die News gehen eigentlich nur in die Richtung, okay, die Modelle werden größer und so weiter. Deswegen.
Aber die Ruhe, also so, wenn ich die Frage richtig verstehe, dann bezieht sich ja die Ruhe auch vielleicht so, wie kann man gelassen bleiben mit der ganzen Entwicklung? Also du programmierst ja nichts mehr in deinem Job, du brauchst ja keine Angst haben. Aber vielleicht kann man dann mit LLMs auch mal den Engineering Manager wegoptimieren.
Oh, ich glaube sogar eher, dass der Engineering Manager in vielen Sachen deutlich mehr wegoptimiert wird als Softwareentwickler und Softwareentwicklerin. Weil ein Designdokument und so weiter für Cursor und Cloud Code muss ja trotzdem noch schreiben, damit der Agent weiß, was zu tun ist. Und so ein Engineering Manager eine Performance Review für jemanden zusammen zu schreiben, sorry, da kann die AI deutlich besser als ich inzwischen.
Warum braucht es dich dann noch?
Du, pass mal auf, niemand hat gesagt, dass ich gebraucht werde. Ne? Also andere Leute denken noch, ich erzeuge Value. Und ob ich jetzt selbst einschätze, ob ich gebraucht werde, ist eine andere Frage. Aber im Endeffekt, wie behält man die Ruhe bei den ganzen Neuigkeiten? Ich denke, man sollte es ab und zu mal ein bisschen austesten, ein bisschen rumspielen. Mache ich ja auch in letzter Zeit sehr viel. Ich habe mir jetzt die Tage auch Cloud Code besorgt, habe dann mal ein bisschen mit dem Agent rumgespielt, spiele ein bisschen mit N8N, so einer Automation Engine mit AI-Workflows rum, hänge inzwischen jeden Tag im Google Gemini rum und prompte da sehr viel und probiere da aus.
Kleines Trivia am Rande, weil du gerade N8N erwähnt hast. Weißt du, was das eigentlich heißt?
Nein.
Habe erst gerade neuerdings gelernt, das ist so wie Kubernetes mit K8S. Das heißt, das sind die 8 Buchstaben dazwischen und das heißt Nodemation.
Okay, cool. Wo hast du es gelernt?
Das ist jetzt peinlich, im Doppelgänger-Podcast. Haben wir das von Pip erklären lassen müssen. Aber die haben das auch nur live gegoogelt. Also, aber habe ich auch nicht gewusst. Ich habe auch bis vor kurzem immer N8N gesagt.
Eine andere Strategie, um die Ruhe zu bewahren mit den ganzen Neuigkeiten, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Litauen und Lettland. Litauen und Lettland haben fast überall Glasfaser inzwischen. Jetzt fragt man sich, okay, wieso haben die alles so schnell das Internet? Ja, relativ einfach, weil die sich so spät entwickelt haben. Jetzt kaum Koaxialkabel für DSL und so weiter liegen. Das bedeutet, die sind einfach von ISDN nach Glasfaser gesprungen und haben einfach eine komplette Ära übersprungen. So, wo wir Deutschen dann jetzt überall mit unseren DSL-Koaxialkabeln im Boden rumhängen und jetzt erst Glasfaser ausbauen müssen und das erst langsam kommt. Also so kann man es natürlich auch sehen. Und so habe ich es am Anfang auch mit AI gemacht. Also der Wolfgang hat mich immer belächelt. Ja, du musst mehr AI machen. Und wir am Anfang habe ich damit mal ganz kurz rumgespielt, okay, war mir nicht gut genug oder ich war einfach nur zu doof, das zu verstehen. Dann habe ich einfach mal 2, 3, 4 Monate gewartet und jetzt nutze ich das irgendwie jeden Tag. Und offen gesprochen, ich fühle mich jetzt nicht schlechter oder besser in der Bedienung als der Wolfgang, der das seit Anfang an mitbegleitet hat. Also ich denke nicht, dass ich dadurch einen Nachteil hatte. Von daher habe ich da jetzt, ich sag mal, die Ruhe bewahrt und einfach bin später eingestiegen. Aber hey, ich habe da jetzt keinen Produktivitätsverlust oder ähnliches. Jetzt kommt natürlich der Wolfgang, der kann sich jetzt wehren, ob der jetzt besser prompten kann oder nicht. Aber Prompt-Engineering gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Das heißt ja jetzt Context-Engineering und ist anders. Also von daher sind seine Prompt-Engineering-Skills halt auch nicht mehr notwendig.
Also als erstes würde ich mal die Episode 127 empfehlen mit der Fanny über Imposter-Syndrom und Beta-Prinzip. Weil da haben wir ja auch besprochen, was das Gegenteil von Imposter-Syndrom ist, wenn man glaubt, man ist besser, als man eigentlich ist und man glaubt, man kann perfekt prompten und ist so gut, wie wenn man das von Anfang an mitbegleitet hat. Aber das ist noch ein anderes Thema. Andi, kannst du dir mal anhören, ist eine coole Episode geworden. Besser prompten, keine Ahnung. Ich glaube, wie überall, wenn man einfach mehr damit macht, kann man besser damit umgehen, ganz allgemein. Eine kleine Anekdote. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich diesen Bug gefixt habe. Dass wenn man bei uns einen Upvote und Downvote macht und eine Message hinterlässt und keine E-Mail eingibt, dass es da ein Problem gibt. Der Bug besteht seit langem, haben uns schon 2-3 Leute geschickt. Ich habe einmal was probiert, es hat nicht funktioniert auf die Schnelle. Dann ist es irgendwie liegen geblieben. Jetzt hat mir nochmal ein Kollege angeschrieben. Danke Manu, hat gemeint, konnte keinen Comment angeben. Ich hatte schon ein Issue erstellt, damals schon. Und was ich jetzt mittlerweile gemacht habe in dem Issue, ich habe einfach vor 2 Tagen auf der rechten Seite das ganze Copilot zugeordnet, den Issue. 20 Minuten später hatte ich einen Pull-Request mit allen Tests und so weiter durchprobiert, habe den durchgeschaut. Es war wirklich nur eine Option, die gefehlt hat, aber aus irgendeinem Grund hatte ich die selber nicht am Schirm. Habe auf Merge gedrückt, hat funktioniert, war alles durch. Also in dem Fall danke an Copilot für den Bugfix. Und da hat man dann schon gesehen, es geht schon in eine Richtung, die schon sehr cool ist. Und solche Sachen muss man einfach entdecken. Da geht es gar nicht darum, hätte ich mir das nicht vorstellen können, aber wenn man das einfach mal macht und auch Erfahrung sammelt, was ist möglich, wie gut funktioniert das, dann kann man das Ganze natürlich auch besser verwenden. Und ich glaube, genau darum geht's, wenn man nicht in Panik verfallen will. Ich glaube, man sollte sich einfach damit beschäftigen und das Zeug verwenden. Und dann lernt man einfach auch damit. Und was in Zukunft kommt, da müssen wir einfach abwarten.
Sagt Gregor Schmalzried im Hotel Matze Podcast eigentlich auch. Man muss es einfach mal verwenden. Und er sagte, vielleicht einfach ganz doof, mit Basiselementen starten. Wie zum Beispiel, der hat eine Einkaufsliste und schmeißt diese Einkaufsliste in die AI und sagt, sortiere mir die Liste mal nach Abteilungen im Supermarkt. Das klingt jetzt total trivial, aber das sind so Kleinigkeiten und so weiter. Gestern zum Beispiel habe ich wieder etwas festgestellt, wo die AI nicht so gut ist. Und zwar habe ich von einem Haus Dach ein Foto gemacht von der Seite und mein Ziel war, dass die AI das Bild analysiert, also ChatGPT das Bild analysiert und mir den Winkel des Daches nennt. Ja, ich habe mich gefragt, okay, in welchem Winkel steht mein Dach zur Sonne für eine PV-Anlage, für eine Photovoltaikanlage, und da wollte ich einfach wissen, kann die AI das? Und dann habe ich dieses Dach einfach mal von links und einmal von rechts fotografiert, habe das reingeschmissen, stand da irgendwie 35 Grad im Winkel. Und dann habe ich das andere Bild reingeschmissen, auf einmal stand 59 Grad. Ja, also ihr merkt schon, das ist vielleicht nicht ganz so ein guter Anwendungsfall für die AI. Zumindest habe ich da kein richtiges Ergebnis rausbekommen. Kann natürlich auch an meinem Foto gelegen haben und so weiter, obwohl ich es eigentlich versucht habe, recht akkurat zu machen. Naja, aber das wäre so ein Fall, da wo ich der AI jetzt nicht mehr vertrauen würde. Zumindest heutzutage.
Aber genau darum geht es, das zu lernen. Was kannst du machen, was kannst du nicht machen, wo musst du mehr überprüfen, was kannst du immer wieder mal überprüfen, was sind Fälle, was nicht funktionieren, vielleicht funktionieren die in 3 Monaten. Also das ist ja auch wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, funktioniert einfach nicht, ich verwende das Ding nicht, sondern wo lerne ich, dass es besser wird? Und wenn man solche Cases hat, da merke ich einfach auch selber, wie gut das Ganze wird, und was vor 3 Monaten nicht funktioniert hat, funktioniert vielleicht jetzt, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn wir schon bei dem ganzen Jobthema sind, ob die KI uns unsere Jobs wegnimmt. Es gibt ja auch so ein anderes Thema, was der Nico gefragt hat. Und zwar hat er gefragt, was haltet ihr von dem gefühlten Wandel von einem treuen Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung zum eher nüchternen Jobhopping nach kurzen Projektphasen? Wie sieht es bei euch aus? Wie oft habt ihr denn den Job gewechselt? Und was der Nico da anspricht, ist sicher eine Entwicklung, die, ich glaube, da können wir alle zustimmen, die es gibt, die jetzt vielleicht mit KI nochmal stärker wird, weil du brauchst weniger Einarbeitungszeit vielleicht. Früher hat es geheißen, du bist dann irgendwie Domain-Spezialist in einer gewissen Branche. Das ändert sich jetzt vielleicht auch unter anderem durch die KI. Und ihr habt es schon auch, gerade wenn ihr mit Kunden spricht, die etwas älter sind oder aus traditionelleren Branchen kommen, die das auch gar nicht verstehen. Also die nicht verstehen, wie jemand wie ein Entwickler, eine Entwicklerin einfach nicht 20 Jahre bei einer Firma bleibt. Also für die ist das ganz normal. Und vielleicht in traditionelleren Branchen ist es ja auch immer noch so, dass du vielleicht, keine Ahnung, startest als Elektriker und du gehst dann in Rente als Elektriker bei derselben Firma. Also das gibt es ja in anderen Branchen schon. Jetzt bist du auch, Andi, jemand, der gerade kürzlich wieder gewechselt hat und davor ja auch, seitdem du deine lange Zeit von, was war es bei Trivago, 8 Jahren, 9 Jahre? 9 Jahre, oder?
9 Jahre, genau.
Genau, jetzt nur mehr da am Herumspringen bist und da ja die Firmen öfter wechselst als die Unterhosen. Wie siehst du das?
Nur gucken, ob dein Satz auch standhält. Wie oft wechselst du die Unterhose?
Ja, also meiner Unterhosenmarke bin ich schon seit vielen, vielen Jahren treu.
Ja gut, dann hält der Satz ja stand, denn ich bin gar nicht so ein Jobhopper, wie du das jetzt gerade beschreibst. Ich habe 3 Jahre lang in einer Softwareentwicklungsagentur gearbeitet. Da habe ich auch 2,5 Jahre zuvor meine Ausbildung gemacht. Dann war ich 9 Jahre lang bei Trivago. Dann habe ich knapp 3 Jahre lang bei einem Datenbank-as-a-Service-Provider gearbeitet und jetzt bin ich bei meinem 4. Arbeitgeber bei über 15 Jahren im Job. Ich weiß jetzt nicht, ob das Jobhopping wäre.
Ja, also du hast 2 Arbeitsverhältnisse mehr als ich. Ich habe nur 2 Arbeitsverhältnisse bisher gehabt in meinem Leben.
Ey, du bist selbstständig, das ist ja was anderes.
Ja, Details. Aber was heißt das jetzt bei dir? Du hast jetzt auch die Zeiten verkürzt. Du bist von 8 Jahre dann auf 3 Jahre. Ist das für dich was Sinn macht? Würdest du sagen, okay, 8 Jahre war wirklich zu lang und du würdest jetzt eher weniger lange Arbeitsverhältnisse wählen? Oder siehst du da irgendwie einen Vorteil darin? Also wie blickst du jetzt auf diese Sache für dich persönlich?
Das Nüchterne und das Realistische ist leider, durch den Wechsel von Arbeitgebern entwickelt man sein Gehalt am schnellsten. Das ist meine Erfahrung. Und das würden ziemlich viele Leute im Internet so unterschreiben. Du bekommst bei einem Arbeitgeberwechsel in der Regel einen höheren Gehaltssprung, als wenn du lange bei jemandem bleibst.
Das heißt, du machst das nur fürs Geld?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe da keine Relation auf mich genommen. Ich sage im nächsten Schritt, wenn man 9 Jahre bei einer Firma ist und dort 9 Jahre in einer Position, das halte ich auch für einen Fehler. Bei Trivago hatte ich schon mal 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Jobs. Innerhalb von 9 Jahren. Das bedeutet, ich habe Teams gewechselt, ich habe Positionen gewechselt, ich bin einmal die Managementleiter hoch und habe dann das Engineering Manager Pendulum angewandt, bin dann zurück zum Tech Lead und so weiter und so fort. Wenn man 9 Jahre lang denselben Job macht, würde ich sagen, ist es vielleicht mal Zeit, über etwas Neues nachzudenken. Es kann ein anderes Team in der Firma sein, das kann ein anderer Arbeitgeber sein. Nach den 9 Jahren habe ich dann die Firma gewechselt und die ersten 6 Monate waren wirklich, 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 wirklich wieder anstrengend. Du hast mit neuen Leuten gearbeitet, du hast neue Denkensweisen kennengelernt, eine neue Architektur, neue Entscheidungskriterien und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich gefragt, wow, die Erfahrung war so positiv, warum habe ich nicht schon früher gewechselt? Ne? Da kam so der Gedankengang von, dass ich sehr viel gelernt habe in sehr kurzer Zeit und einfach eine komplett andere Perspektive gekriegt habe. Das fand ich sehr positiv. Dass ich jetzt nach 3 Jahren wieder den Job gewechselt habe, kommt daher, dass ich denke, mein aktueller Arbeitgeber hat mir einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit gegeben, die ich einfach nutzen wollte. Da kam dann eins aufs andere.
Eine sehr schöne politische Antwort. Also du hast wegen dem Geld gemacht.
Das habe ich nicht gesagt. Du weißt doch gar nicht, ob ich mehr verdiene oder nicht. Also von daher.
Natürlich weiß ich das. Kennst du übrigens den Unterschied zwischen einem Kabarettisten und einem Comedian? Der Comedian macht es wegen dem Geld, der Kabarettist macht es wegen des Geldes.
Dankeschön. Ja, finde ich gut. Aber was die Frage ja auch initiiert, ist ein Wechsel nach Projektphasen, nach kurzen Projektphasen. Und da muss ich zugeben, kenne ich mich eigentlich gar nicht aus, weil ich habe noch nie nach einer kurzen Projektphase gewechselt.
Also für mich als Selbstständiger ist es ja fast Normalität, dass man eben schnell wechselt von Projekt zu Projekt. Im Firmenkontext finde ich das schon auch so, beziehungsweise eigentlich auch im selbstständigen Bereich, wenn du mit einer Firma zusammenarbeitest, so richtig Fahrt nimmst du eigentlich erst auf nach einem halben bis einem Jahr. Bis du alle Prozesse kennst, die Leute gut kennst, bis du richtig was bewegen kannst. Also sogar wenn du als Freelancer von außen kommst, brauchst du eine gewisse Zeit, um wirklich was meiner Meinung nach auf die Straße zu bringen. Insofern glaube ich, dass es schon eine gewisse Zeit braucht, um sinnvoll arbeiten zu können. Ich sehe aber auch kein Problem darin, wenn Leute einfach gehen, weil irgendwas nicht passt, sei es jetzt vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer. Wenn so Leute nach 3 Monaten weg sind, oder auch nach 4 Monaten, 5 Monaten, also nach der Probezeit, wenn es nicht passt, dann sollen die Leute einfach sich was anderes suchen. Ich finde das vollkommen in Ordnung und es gibt einfach Firmen und Personen, die nicht zusammenpassen. Aber wenn man irgendwo länger bleibt, glaube ich, kann man dann wirklich was bewegen. Ob man jetzt irgendwie mehr als 5 Jahre bleiben muss irgendwo oder keine Ahnung, da Loyalität zeigen muss. Also ich finde das auch ein falsches Verständnis von Loyalität, weil man will ja weiter wachsen, man will vielleicht andere Sachen sehen, man kommt vielleicht dann auch wieder mal zurück. Also ich sehe das schon als positiv an, eigentlich diese Flexibilisierung. Und ich habe das auch selber oft erlebt bei Kolleginnen, die waren weg bei einer anderen Firma, sind nach 1-2 Jahren zurückgekommen, haben besseres Gehalt bekommen, haben super Blicke von außen, haben super viel gelernt bei der anderen Arbeitsstätte, haben da andere Einblicke bekommen, kommen zurück, bringen das wieder ein. Also das habe ich eigentlich jedes Mal positiv erlebt. Und die Leute haben sich extrem stark weiterentwickelt in 1-2 Jahren woanders. Also das hätten die nie in derselben Firma machen können.
Ich würde dem Wolfgang zustimmen, dass man auch jetzt, er hat aus Freelancer-Perspektive gesprochen, ich spreche jetzt aus Arbeitnehmer-Perspektive, wenn du in eine neue Firma kommst, unter einem Jahr kannst du keinen richtigen Value liefern. Natürlich lieferst du shippst Produkte und bla bla bla, aber die großen Brocken bewegt man erst, wenn man ein Netzwerk innerhalb der Firma hat, wenn man die Prozesse kennt, wenn man die richtigen Probleme kennt und so weiter. Wenn man mal, ich sag mal, einen kompletten Planungszyklus mitgemacht hat, dann kannst du erst richtig produktiv sein und Sachen bewegen.
Beziehungsweise ich würde sagen, du bist schneller. Also du kannst es davor natürlich auch, aber es braucht mehr Zeit.
Dann gibt es natürlich noch dieses Jobhopping, was auch die Frage initiiert. Und dann kommt die Folgefrage, okay, sieht das eigentlich positiv oder negativ im Lebenslauf aus? Als Hiring Manager sage ich oft, was ist denn da los? Wenn ich mich dazu entscheide, die Person dann doch einzuladen, dann frage ich auch schon mal nach. Und hier kommt es einfach nur darauf an, wie ist die Begründung? Wenn man mir ganz offen und ehrlich sagt, okay, pass mal auf, ich habe 2 Jobs jetzt versucht, ich kam mit meinem Chef da nicht klar, die Kultur hat mir nicht gefallen und so weiter und so fort. Dann sage ich, ist okay, passt, ja. Diese Person hat was riskiert, ist dann zweimal auf die Nase gefallen, alles gut. Finde ich besser, als wenn man gar nichts riskiert. Wenn sich das jetzt über die nächsten 6 Jahre oder 8 Jahre so durchzieht, dass man jede 9 Monate den Job wechselt, dann ist das vielleicht was anderes, weil dann könnte man fragen, okay, liegt es vielleicht an der Person und nicht am Job. Aber so 2-3 kurze Stellen halte ich jetzt nicht negativ auf dem CV, auf dem Lebenslauf. Und dann nächste Frage, was ist denn kurz? Wie gesagt, der Wolfgang hat mir gerade auch Jobhopping vorgeworfen, war bei keiner Firma weniger als 3 Jahre. 3 Jahre finde ich jetzt kein Jobhopping, muss ich zugeben, besonders in der IT. 3 Jahre finde ich schon noch okay. Man sagt auch in der Regel, okay, so 2 Jahre sollte man schon pro Station bleiben. Habe ich mal so als Daumenregel gehört, sage ich, hört sich sinnvoll an.
Also ich glaube, wenn du im klassischen deutschen Mittelstand jetzt mal die Runde fragst, wie lange da so Leute bleiben, vielleicht so im produzierenden Gewerbe oder so irgendwo, die irgendwelche Maschinen bauen, sieht das wahrscheinlich anders aus. Die sehen wahrscheinlich 3 Jahre eher als Jobhopping schon an. Aber wie gesagt, ist eine andere Branche, aber auch da wird sich einiges bewegen. Und ich würde mal sagen, dort in der Entwicklung oder im IT-Bereich sieht es vielleicht dann eher auch schon dynamischer aus.
Also das ist natürlich richtig, der Kontext ist natürlich key. Wir reden, also meine Berufskarriere war jetzt in der Regel in internationalen Startups und jetzt auch in einem, ja, ich glaube, Konzern kann man schon sagen, internationalen Konzern. Aber wenn du jetzt natürlich jetzt bei Vorwerk arbeitest oder so, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Das stimmt schon.
Aber es ändert sich auch da. Also ganz klar, was ich so mitbekommen habe, vor allem in unserem Bereich, in der IT jetzt. Aber auch ganz allgemein bei diesen Firmen, wenn die in der Forschung und Entwicklung sind, das heißt jetzt irgendwie Maschinenbau oder so, da sind die Zeiten natürlich auch kürzer mittlerweile. Im Gegensatz zu früher. Man bleibt zumindest nicht mehr bei einer Firma sein ganzes Leben lang. Und ich glaube, darum geht es ja auch. Aber eine andere Frage, die da super reinpasst, ist vom Daniel. Und die geht jetzt genauso in diese Richtung, Andi, weil du machst ja eigentlich alles nur fürs Geld, haben wir ja gerade besprochen. Er fragt, hattet ihr schon mal das Bedürfnis, was anderes zu machen? Daher entweder kompletter Technologiewechsel oder weg von Tech. Also willst du auch mal was machen, was nicht nur wegen dem Geld, wegen des Geldes? So
ist es. Ja, Comedian Wolfgang. Naja, Technologiewechsel, ich komme aus dem Web, gut, bin jetzt immer noch im Internet, so richtigen Technologiewechsel habe ich jetzt noch nicht getan, also ich habe jetzt noch nie Embedded Software geschrieben oder sowas, fände ich auch mal spannend, aber das ist für mich jetzt nicht die Definition von komplett was anderem. Komplett was anderes ist jetzt eher der zweite Teil der Frage, weg von Tech, und da stelle ich mir eher die Frage, nenn mir mal eine Woche, wo ich nicht das Bedürfnis hatte. Weil ab und zu frage ich mich jede Woche, okay, soll ich nicht einfach in die Landwirtschaft gehen oder einfach Gärtner werden oder so, weil da bist du den ganzen Tag an der frischen Luft und siehst was Schönes und so.
Ja, aber hast du das auch mal ernst überlegt? Weil ich habe gerade kürzlich vor ein paar Tagen mit einer ehemaligen Teamkollegin gesprochen, aus meinem Team von damals, die ist Data Scientist und überlegt sich, ob sie nicht vielleicht jetzt nochmal komplett was anderes machen soll und in die Pflege gehen soll oder Medizin studieren oder so wirklich in den medizinischen Sektor gehen, um wirklich was zu bewegen, Purpose zu haben. Wenn mal ein Krieg ausbricht, kann man da noch was helfen, anstatt mit Data Science. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht oft so, das sagt man so gerne und wenn jemand fragt, ist das eine super Antwort, aber denkt man das wirklich, dass man mal in so eine andere Branche steppt oder ist das nur, damit man was Cooles sagen kann oder vor sich herträgt, damit das irgendwie, ich weiß nicht, aber man macht es dann am Ende sowieso nie.
Naja, im Sommer schaue ich ab und zu mal aus dem Fenster und irgendwann habe ich halt mal Dachdecker auf einem Dach gesehen, ne? Also 20 Grad, schön Sonne und ich sitze hier bei Sonne vorm Rechner und da habe ich mir halt schon gedacht, geil, wäre das jetzt mal irgendwie ganz cool, so als Dachdecker zu arbeiten. Und dann habe ich wieder gedacht, ach, weißt du was, unser Job als Softwareentwickler, Engineering Manager und so weiter und so fort ist natürlich schon hart bequem. Ja? Also wir verdienen sehr gutes Geld im deutschen Vergleich und auch im europäischen Vergleich, denke ich. Wir haben unglaublich viel Urlaub. Wir machen unseren Körper nicht kaputt, wie zum Beispiel bei Dachdeckern jetzt oder auf dem Bau. Wir sind beruflich dem körperlichen Risiko jetzt nicht so ausgesetzt, wie jetzt vom Dach zu fallen oder ähnliches. Also das ist schon eine unglaublich luxuriöse Situation mit unglaublich vielen Privilegien.
Das war übrigens auch das, was ich mit meiner Kollegin besprochen habe, sage ich, weißt du überhaupt, wie so ein Job aussieht? Weil man hat da so immer das im Kopf, dass das so toll ist und eine gute Freundin von mir ist, manchmal, es ist schwierig mit diesem Jobtitel, Intensiv, Diplom, Intensiv, Pflegekraft oder so irgendwas. Aber wenn man dann hört, was die verdienen, was die so machen, was für ein Stresslevel das ist, wenn du irgendwie in der Nacht plötzlich auf irgendein Bett raufspringen musst und irgendwen wiederbeleben und so Geschichten. Also so einfach, ich glaube, das ist halt so, the grass is always greener on the other side. Es ist so wie in Beziehungen oder so, was man da oft sieht, dass es woanders immer besser ist. Und ich glaube, das ist halt beim Job auch oft so.
Habe ich mir jemals ernsthaft überlegt, was anderes zu machen? Ich denke öfter darüber nach, komme aber relativ schnell zu diesem Entschluss, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin, sehr viele Vorteile genieße, gutes Gehalt bei weniger körperlicher Arbeit und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist es dann halt wirklich, ich habe mein Leben auch darauf aufgebaut, muss ich zugeben. Ja, ich habe mein Leben so jetzt designt und allem drum und dran. Natürlich kann man alles ändern. Das sage ich nicht. Möchte ich es ändern? Nein, aktuell nicht.
Also es ist doch nur sowas, was man halt gerne präsentiert und sagt, aber nie dann durchzieht.
Ja, also genau. Also wenn man dann mal wirklich anfängt, mal eins und eins zusammenzuzählen und sich die ganze Sache vorstellt, dann habe ich bisher immer einen Rückzieher gemacht. Das ist korrekt.
Aber ich würde ja auch sagen, man kann ja mit seinen Skills auch wirklich in einem Bereich, wo man Purpose sieht, etwas bewegen. Jetzt, wenn wir das Beispiel wieder nehmen als Data Scientist, ich kann ja auch im Medizinbereich als Data Scientist arbeiten. Ich kann in der Wissenschaft arbeiten. Ich kann irgendwelche Forschungsprojekte vorantreiben. Ich kann in Startups arbeiten, die für die Medizin irgendwelche Produkte entwickelt. Und sei es nur irgendwie ein Fragebogen für irgendwelche Studien zum Beispiel. Das ist ein simples technologisches Problem und ich kann aber wirklich viel damit bewegen. Also wenn es mir darum geht, glaube ich, kann man die schwer und lang erlernten Skills ja auch wirklich in den anderen Bereichen dementsprechend einsetzen. Und wir haben eine ganz ähnliche Frage eigentlich auch bekommen, und zwar vom Jan, der fragt, wenn ich ein neues Konzept lerne, begeistert mich, wenn es gut läuft, zumindest die Technologie an sich. Zum Beispiel habe ich mich einmal mit funktionaler Programmierung auseinandergesetzt und Haskell gelernt. Das war anstrengend, aber die Motivation kam, so schien es mir, aus der Sprache selbst. Nun muss aber irgendwie das Geld herkommen. Wie wichtig findet ihr es, dass der Einsatzzweck der Software, an der ihr schreibt, sinnvoll ist? Ist es egal, an was ich arbeite? Handy-Daddelspiel, Trojaner, Blockchain-Quatsch. Sehr schön übrigens der Blockchain-Quatsch. Das war jetzt von mir geedit, by the way. Solange die Technologie, mit der ich arbeiten darf, toll ist. Oder würdet ihr für ein sinnvolles Projekt, zum Beispiel Krebs besiegen, eine Hungersnot verhindern, das Klima retten, COBOL lernen? Oder irgendeine andere Sprache, die man nicht mag. Also würdest du, Andi, JavaScript nur mehr auf JavaScript setzen, wenn du wüsstest, du kannst was beitragen in der Krebsforschung? Nachdem wir ja die Pausen rausschneiden, Jan, falls du zuhörst, du merkst es jetzt nicht, aber Andi ist ganz hart am Überlegen.
Ob es ganz hart ist, weiß ich nicht. Ich denke, ich bin technologieflexibel. Ich denke, ich mag kein JavaScript. Wenn es aber für meinen Job notwendig ist und so weiter und ich das verstehe, warum JavaScript da eingesetzt werde, dann mache ich auch JavaScript im Job.
Okay, Moment, dann verändere ich das noch ein bisschen. Du machst JavaScript und verdienst nur mehr 70% vom deutschen Durchschnitt, also wo nur 30% verdienen mehr und kannst jetzt Krebs.
Du veränderst die Frage so dermaßen, dass sie völlig unrealistisch ist, denn
wieso ist das unrealistisch?
Also du möchtest mir sagen, dass ein Großteil der Softwareentwickler das Gehalt deutlich reduzieren würden, um an der Krebsforschung zu arbeiten. Weil das hast du jetzt gerade impliziert, richtig?
Ja, klar. Klar machen das Leute. Frag mal alle, die an der Uni arbeiten.
Die haben die schon mal so viel verdient, wie viele Leute sind in die freie Wirtschaft gegangen, haben schon mal mehr verdient an allem drum und dran und sind dann wieder zurück an die Uni. Das sind, glaube ich, nicht so viele.
Das stimmt, aber es gibt da zum Beispiel Leute, die dann in ein Startup gehen. Klar hat man da vielleicht dann irgendwelche Shares, aber man verdient dann wesentlich weniger. Also natürlich gibt's das, ganz klar.
Ja, ja, also dass es das gibt, du hast das aber gerade so formuliert, als wäre das Normale, ja, weil die meisten Leute wechseln ja etwas, also in der Regel wechseln die Leute, weil sie neue Vorteile haben im neuen Job oder sehr stark an die Idee glauben und darin getrieben sind und so weiter, richtig? Und hier gehen wir auf das zweite mit dem sehr stark getrieben, ja. Ich weiß, du googelst gerade den deutschen Durchschnitt, was Leute verdienen und wie viel 70% davon werden. Wo liegen wir da? Wo liegen wir im deutschen Durchschnitt?
4.000 Euro netto.
Das ist du willst mir sagen, der Durchschnitt ist 4.000 Euro netto?
Na, das 30% verdienen mehr. Wenn du 4.000 Euro Haushaltseinkommen hast, als Single zum Beispiel, dann verdienen 30% mehr.
Ja, okay. Das war aber nicht 70% vom Durchschnitt, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade 70% der Topverdiener.
Nein, ich hab gemeint 70%, dass du beim 70. Perzentil bist, dass 30% mehr
verdienst. Ach so, weil du hast nämlich gerade gesagt vom Durchschnitt und davon 70%. Das hast du gerade gesagt. Und das würde bedeuten, als Softwareentwickler würdest du unter dem deutschen Durchschnitt verdienen.
Ach so, Moment mal. Ich hab da gerade einen Fehler drinnen. Kommando zurück. 2.600 sind's. Sorry. Macht mehr Sinn, ja. Ich hatte noch zwei Personen im Haushalt eingestellt.
So, und jetzt formuliere die Frage bitte nochmal neu.
Du kannst ordentlich was bewegen in der Krebsforschung, musst JavaScript programmieren und verdienst 2.600 Euro netto. Weil wenn ich dir jetzt die Frage stelle, willst du da bei Köchler und wie heißt diese Waffenfirma da arbeiten, dann ist es ja easy. Aber du musst ja so in die andere Richtung mal denken.
Ja, Technologie wird mir hier keine Rolle spielen in meinem Gedanken, eher das Gehalt und die Mission. Ja? Also ich habe meinen aktuellen oder meine letzten beiden Jobs so gesucht.
Moment, was meinst du mit Mission?
Ja, an der Krebsforschung arbeiten.
Das wäre kein Grund.
Das wäre ein Kriterium, worüber ich mir da Gedanken machen möchte. Die JavaScript-Thematik, das ist für mich nachgelagert.
Okay, also in dem Fall wäre das Geld der Blocker.
Ist schon, also ich, das wäre bei, du hast ja gerade gesagt, dass es impliziert, dass man weniger verdient, richtig? Das ist ja der Hint hierbei. Jetzt gehen wir mal weg von diesen absoluten Zahlen, sondern dass man weniger verdient, richtig?
Ja, genau.
So, und da muss man dann schon sehr getrieben sein von der Mission. Ich bin jetzt nicht so getrieben von der Mission, an der Krebsforschung zu arbeiten. Ich finde das sehr wichtig und ich habe auch meinen höchsten Respekt für die Leute, die das tun. Und ich denke, das sollte auch gefördert werden. Aber das treibt mich jetzt nicht so an. Vielleicht, weil ich auch in der Forschung generell so nicht drin bin. Das ist eine schwierige Frage. Aber ja, ich habe auch Jobangebote gekriegt von Firmen, wo mich das Produkt keinsterweise interessiert. Und das habe ich abgelehnt, obwohl ich da auch mehr verdient hätte, als ich jetzt verdiene. Einfach nur, weil das Produkt dann lange, also ich hätte nicht ans Produkt geglaubt.
Noch eine kleine Frage nebenan. Was verdient ein Postdoc in Deutschland, also nachdem er einen Doktor hat und dann weiterforscht?
Ja, das ist hundsmiserabel, glaube ich, im Vergleich zu gut bezahlten IT-Jobs. 3 netto.
Ja, ich habe jetzt da nur einen Bruttowert, 4.600 brutto. Aber das dürfte dann so irgendwas,
ja, 2,8
oder in der Richtung sowas sein oder so, ja. Da sind wir dann ungefähr bei den 70. Perzentil höchstwahrscheinlich in der Größenordnung.
Ja, aber jetzt bist du, jetzt machst du die ganze Sache sehr einfach. Du verdienst 30% weniger von deinem aktuellen Job und müsstest, ich weiß jetzt gerade nicht, was schreiben, ja, eine Sprache, Prolog. Du müsstest Prolog schreiben und mit einer DB2 arbeiten. Und verdienst 30% weniger, bist dafür aber an der Krebsforschung beteiligt.
Ja, es ist relativ easy. Ich mache ja jetzt schon Sachen, wofür ich gar nichts verdiene, nur weil ich es machen will und gerne mache. Also insofern, wenn die Mission passt oder die Vision, mache ich das auf jeden Fall gerne. Ist gar kein Thema.
Nee. Du hast aber noch ein Einkommen dabei, ne? So, also das ist jetzt dein Hauptjob. Das ist deine Haupteingangsquelle, ne?
Wenn du jetzt meine Stundensätze oder sonst irgendwas hernimmst, die verdienen 30% weniger, ist überhaupt kein Thema. Also das ist jetzt auch schon so, dass ich Projekte, die mir gefallen, mache ich um ganz andere Preis-Ranges natürlich. Mein Energieprojekt, das ich jetzt gestartet habe, es geht genauso in die Richtung.
Wir reden von 40 Stunden, das ist deine Hauptaufgabe,
klar.
Ne?
Klar, logisch. Also,
ist die Antwort ja oder nein?
Ja, klar.
Okay.
Gar kein Thema. Also das ist für mich das Wichtigste. Die Sprache und die Technologie kommt dann, würde ich sagen, an nächster Stelle und dann kommt das Geld.
Bei mir ist es, die Technologie spielt für mich keine Relevanz bei der Thematik, sondern das, woran ich arbeite und glaube ich daran, kommt als Nummer eins. Dann muss mein finanzielles Polster gegessen sein. Natürlich, ich habe jetzt ein Haus und zahle auch was ab und so weiter und so fort. Du hast jetzt keinen Hauskredit am Laufen. Das ist dann vielleicht nochmal ein Unterschied. Das bedeutet, man hat ein Mindesteinkommen, was man haben muss.
Ja, aber das wäre jetzt trotzdem mit den 30% weniger leicht gedeckt, auch bei dir.
Ach, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster.
Kann ich.
Aber naja, wie dem auch sei. Was ganz anderes. Ich glaube, ich wäre sonst Landwirt geworden, aber es ist ein knüppelharter Job. Man Verdienst ist auch schwierig, Urlaub ist schwierig. Also ich glaube, kommen wir zurück zu Fragen. Hattet ihr schon mal das Bedürfnis, was anderes zu machen? Das Bedürfnis ja, haben wir es jemals gemacht? Also nein, ich bin dafür viel zu schissig, gebe ich zu. Und ich genieße auch das Privileg, gebe ich zu.
Also früher wäre es bei mir anders gewesen, aber mittlerweile würde ich jetzt auf keinen Fall irgendein Handy-Dattelspiel, Trojaner wäre eigentlich eh ganz interessant. Das kommt vielleicht, es kommt drauf an, für was für einen Anwendungszweck, oder irgendein Blockchain-Quatsch, wie der Jan sagt.
Ja, das hätte ich früher auch gemacht, aber heutzutage will ich das auch nicht mehr machen. Aber wegen dem Trojaner, wie heißt der österreichische Geheimdienst?
Keine Ahnung.
Ist der so geheim?
Ja, scheinbar. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Wir haben, glaube ich, auch irgendwie zwei. Aber wir haben so einen Bundestrojaner, wurde jetzt gerade im Gesetz festgelegt, wo keiner weiß, wer den macht, ob der überhaupt gemacht werden kann. Irgendwie so ein Bullshit.
Aber gut, da haben wir jetzt mal, ich glaube, einen Punkt gefunden, wo wir ein bisschen anders drauf sind. Aber ich meine, zugegeben, wir leben ja auch zwei unterschiedliche Leben. Ja? Ich habe Eigentum, du wohnst zur Miete. Du reist sehr viel, bist unabhängig und Freelancer. Und von daher, ich glaube, das sind einfach zwei grundverschiedene Leben. Und das ist ja auch sehr spannend bei der Antwort dieser Frage.
Ich glaube, also keine Ahnung, ob es vielleicht jetzt mittlerweile anders ist, ob es unser Alter ist oder eher der Zeitgeist. Aber ich würde sagen, früher war mir der Purpose weniger wichtig. Der ist mir schon wesentlich wichtiger geworden und da achte ich jetzt wirklich auch mehr drauf.
Ah, 100%. Also bei dem letzten Job-Search habe ich über ein Jahr gesucht.
Aber eben die Frage ist, es die Zeit, weil wir so alt sind, oder ist es die Zeit allgemein? Und junge Leute suchen auch mehr Purpose. Meines, was ich so lese, aber das ist auch jetzt keine ordentliche wissenschaftliche Statistik, ist ja, dass der Purpose allgemein wichtiger wird. Also auch bei jüngeren Leuten. Also vielleicht ist es der Zeitgeist.
Ja, könnte aber auch die verbleibende Zeit bei uns sein. Ja, um jetzt mal hier poetisch zu werden.
Ja, wie auch immer. Aber wenn wir schon bei Zeit sind, eine finale Frage hätte ich noch, und zwar von Matthias, die ich sehr cool finde, geht auch eigentlich in eine ähnliche Richtung. Gibt es ein Side-Project, wo ihr im Nachhinein bereut, es aufgegeben zu haben, beziehungsweise nicht mehr Zeit oder Leistung investiert zu haben?
Eins? Ja, klar, gibt es. Ich hatte mal eine Fitness-Workout-App, die habe ich nie wirklich released und wirklich weitergetrieben. Und jetzt war ich die Tage auf Reisen und habe mir eine Fitness-Workout-App runtergeladen, die ich früher mal genutzt habe und habe jetzt gesehen, scheiße, die ist voll mit Werbung. Und die ist dauerhaft abgestürzt und also die hat einfach keinen Spaß mehr gemacht zu bedienen. Und ich habe 6, 7, 10 Minuten gebraucht, bis ich ein ordentliches Workout da herausgefunden habe. Und da denke ich mir so, fuck, das ist doch genau das, was ich doch eigentlich gebaut habe. Und das ist jetzt so eine schlechte Experience und ich habe keine andere gefunden, die mir wirklich gefallen hat. Dann habe ich mir ganz kurz gedacht, setze dich heute Abend in der Flasche Wein dahin und machst Claude Code auf und Vibe-codest du das Ding mal eben weg. Habe ich dann im Endeffekt nicht gemacht. Das ist das eine Projekt. Das andere Projekt, das läuft noch, nennt sich Source Control. Das ist so ein bisschen, ich crawl da so GitHub und mache da Datenanalysen auf Open-Source-Projekte und so weiter und so fort. Das läuft immer noch, sourcecontrol.dev. Ein guter Kollege, Matthias Endler, der nutzt das auch wirklich, ich glaube so jede Woche oder alle 2 Wochen mal. Das habe ich nicht aufgegeben, da würde ich mir wünschen, mehr Zeit zu investieren. Und jetzt kommt ein ehrliches Geständnis. Ich habe das runterpriorisiert, unter anderem, um den Podcast weitermachen zu können. Denn privat ist sehr, sehr wenig Zeit gerade über. Und da muss man sich entscheiden, okay, was macht man? Da habe ich den Podcast über diesem Source Control und über dieses Vibe-Coding mit der Flasche Wein, was ich gerade erzählt habe, priorisiert. Was heißt das? So eine Art, so eine Liebeserklärung hier, Wolfgang.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du dich gerettet, weil beim Engineering-Kiosk springt gar kein Geld raus. Insofern, du arbeitest scheinbar auch nicht nur wegen des Geldes. Also Hut ab, sehr, sehr gute Entscheidung, wollte ich übrigens nebenbei nochmal erwähnen.
Ja, und ich denk mir immer wieder, ne, immer wenn ich mal so eine Stunde habe oder so, machst du da jetzt ein bisschen weiter und dann denke ich mir, boah, was kann ich in einer Stunde machen? Dann spiele ich lieber mit meinem Hund. Ist, glaube ich, auch besser investierte Zeit jetzt in diesem Sinne, als irgendwelche Open-Source-Daten-Analyten-Kram zu machen. Aber ja, naja. Also ja, gibt es. Die Frage ist nur, wie viele. Wolfgang, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe schon öfters erwähnt, dass ich eigentlich den alten Projekten nicht mehr nachweine. Vor allem, wenn ich auch so ein Erlebnis habe, wie du jetzt gerade erklärt hast. Vor 2 Tagen hat mir eine Freundin ein Bild geschickt von so einem Voting-Bildschirm in der Mensa an der Uni. Und vor über 10 Jahren wollte ich eigentlich genau sowas bauen oder habe schon Prototypen gebaut gehabt. Du wählst das Menü aus, das du gegessen hast und danach bekommst du so Smileys. Und beim Rausgehen kannst du einfach schnell sagen, dieses Menü, dieser Smiley war gut, war nicht gut. So eine Feedbackstation. Jetzt nach über 10 Jahren haben sie sowas. Allgemein, das Menü kann man immer noch nicht auswählen. Also da war ich vielleicht zu früh, beziehungsweise meiner Meinung nach, auch wenn ich mehr Zeit investiert hätte, hätte ich es wahrscheinlich in die falsche Aktivität investiert. Weil ich hatte damals zum Beispiel nie mit denen gesprochen, ob das relevant ist für die Mensa. Wollen die überhaupt dieses System haben? Und diese Fehler habe ich ja bei ganz vielen Projekten gemacht. Da haben wir eine ganze Episode, die 199, kann man gerne mal reinhören. Also ich bin mir nicht sicher, ob es was gebracht hätte. Grundsätzlich ist aber schon das Problem, dass man in Projekte zu wenig Zeit investiert und vielleicht nicht den langen Atem hat, den man wirklich braucht, um was erfolgreich zu machen. Ob man in der Vergangenheit in dieser Situation den Atem überhaupt gehabt hätte, in die richtige Sache investiert hätte, ob das dann funktioniert hätte. Man hat ja auch irgendeinen anderen Hauptjob gehabt. Das hat ja einen Grund gehabt, dass man da nicht tiefer reingegangen ist. Also ich sehe da eigentlich recht nüchtern auf die Dinge und versuche einfach zu lernen und das in den neuen Projekten anzuwenden und jetzt eben nicht mehr den Fehler zu machen, dass man nicht als erstes mal mit einem potenziellen Kunden spricht, anstatt schon einen Prototypen zu bauen, was der größte Fehler ever ist. Aber wie gesagt, alles mehr gibt's in Episode 199.
Ja, bei der Sport-App, bei der Fitness-App, von der ich gerade gesprochen habe, wäre ich ja mein Kunde.
Ja, da sind wir wieder, was willst du erreichen? Aber wie gesagt, da haben wir eine ganze Episode dazu gemacht. Grundsätzlich weine ich eigentlich den Side-Projects nicht nach, auch wenn man, wie gesagt, immer so, wie du das erlebt hast, man sieht dann, das hat irgendwer andere gemacht, 10 Jahre später. Aber so what? Es gehört mehr dazu, als nur die Idee zu haben. Man muss sie eben auch umsetzen und live bringen.
Aber das heißt Kunden. Ja nicht, dass es das finale Ende sein muss. Denn
das stimmt natürlich auch, ja.
Ich jetzt mit den neuen Möglichkeiten, mit dem Vibe-Coding und so weiter, wäre es halt mal wirklich interessant, auf jeden Fall ein gutes Gerüst schon zu haben und damit einfach mal durchzustarten, ne?
Aber genau da ist wieder der Fehler. Also du kannst es zwar jetzt programmieren, du bist schneller in den Prototypenentwicklung, aber das erspart dir nicht, mit dem Kunden zu sprechen und die Kunden zu suchen und diese ganzen Dinge. Also die musst du ja trotzdem machen und da kannst du eben nicht Vibe-Coden. Und genau das ist eigentlich die Zeit, die man investieren muss. Und wenn man da keinen Spaß dran hat, dann soll man es am besten lassen. Und dann macht man eben nur so irgendein Vibe-Coding-Projekt für sich oder Open Source und scheiß drauf, ob es da einen Kunden gibt oder nicht.
Man muss ja leider auch sagen, das Coden ist so der kleinste Teil der Arbeit. Also je nachdem, wonach man aus ist, wenn man wirklich Kunden haben möchte oder User oder Feedback, dann baut man ja eine Community auf und man muss ja auch irgendwie Wert schaffen, damit Leute dafür Geld zahlen und Marketing und Leute. Also es ist ja nicht so, als sitzen Leute da und warten auf dein Side-Project. Deswegen, weswegen machst du das? Und auch jetzt hier, Community aufbauen, auch im Engineering-Kiosk, das ist sehr aufwendig. Und natürlich frisst auch das Podcasten hier viel Zeit. Aber der ganze Kladderadatsch drumherum, ich würde sagen, der frisst mindestens nochmal so viel, wenn nicht sogar 1,5 bis 2 Mal so viel Zeit wie das Podcasten selber. Also, naja, da kommt halt ein ganzer Rattenschwanz mit, wie man hier so sagt, im Pod.
Und daher, wenn ihr uns mal einen Kaffee spendieren wollt, geht auf unsere Seite engineeringkiosk/Kaffee, ist es, glaube ich, oder? Es ist Deutsch, oder haben wir /Coffee auch? So schlecht bin ich vorbereitet. Aber ihr könnt uns da gern mal einen Kaffee spendieren. Sonst findet ihr den Link auf der Webseite. Danke auf jeden Fall auch an Matthias, Diffiwe, Nico, Daniel, Jan, Matthias und alle anderen, die uns Fragen eingeschickt haben. Wie gesagt, wir haben jetzt mal ein paar Fragen ausgewählt. Wir werden auf jeden Fall auf andere Fragen auch noch eingehen in der Zukunft. Wenn ihr uns noch mehr Fragen schicken wollt, jederzeit gerne engineeringkiosk.dev/AMA. Ich hoffe, ich habe es netter formuliert als die KI-Voice. Und ihr könnt natürlich auch zu uns in die Discord-Community springen und uns da Fragen stellen oder auch Feedback jetzt zu dieser Episode geben. Super wäre auch Thumbs up, Thumbs down in den Shownotes. Klickt mal drauf. Im Idealfall schreibt einen Comment dazu, damit wir, oder der Andi vor allem, auch weiß, warum der Thumbs down gewählt wurde.
Ja, und bis zum nächsten Mal werden wir zusehen, dass der Wolfgang natürlich auch 70% vom Durchschnitt versus dem 70. Perzentil richtig hinkriegt. Als Doktor ist das schon etwas beschämend, wenn man diese Basisstatistiken-Sachen nicht hinkriegt. Naja, man weiß ja nie, ob der Wolfgang wirklich seine Doktorarbeit selbst geschrieben hat. Somit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Bye-bye.
Und ciao.